Okay, ich hoffe, dass auch ihr eure Erfahrungen gemacht habt in diesem Thema mit dem Herrn Ringen. Wie hieß es dort? Ich schlag's noch einmal auf. Während ich auf Knien streit, liegt Sieg für mich bereit bei dir. Bis du nicht eine Antwort gibst, so lang lasse ich nicht los. Natürlich müssen wir im Willen Gottes beten, aber ich denke, dass wir manchmal zu früh aufgeben. Ich möchte euch bitten, Markus 11 aufzuschlagen. Wir werden das Evangelium nach Markus nicht vor meiner bevorstehenden Reise fertig kriegen. Wir haben es fast geschafft. Wir waren in der Passionswoche und waren auch in den entsprechenden Kapiteln. Als Hintergrund zu dieser Andacht, als wir in den Versen, 22 bis 24 waren, da habe ich nur erwähnt, dass manche diese Verse allegorisch auslegen. Vielleicht, um den Zusammenhang zu verstehen, können wir ab Vers 12 lesen. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Vielleicht hat er lange gebetet, vielleicht gab es Gespräche mit Menschen auch, aber er hatte Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Das haben wir zu einem anderen Anlass erklärt. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Und jetzt Vers 20. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, zum Herrn Jesus, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt. Auf diesen Teil werde ich nicht Bezug nehmen. Ja, es ist wichtig, dass wir immer wieder zu dem Thema Gebet zurückkehren. Und liebe Geschwister, einfach aus meinem Herz heraus gesprochen, und mit euch, damit ihr das auch als Gebetsanliegen tragt. Sonntags früh, wenn wir unsere Gebetsgemeinschaft haben, wäre es so schön, ihr habt es auch so erlebt, dass Menschen fast aufeinander treten, um beten zu können. Und dann gibt es Zeiten, es gibt lange Pausen und es ist, als würden wir das Schlussgebet herbeisehnen. Und ich denke, dass es vielleicht wünschenswert ist, dass viele beten und vielleicht, wenn ihr dieses Anliegen auch mittragt, könnt ihr auch dafür beten. Wir wollen es nicht einfach so tun, das wäre geheuchelt, aber wir wollen, dass der Herr uns wirklich den Geist des Gebets gibt. Und ich denke, wenn das uns ein Anliegen ist, wird der Herr das auch erhören und wird uns auch darin segnen. Aber heute Abend geht es vielmehr um das Beten im Privaten und nicht in der Öffentlichkeit oder nicht in den Versammlungen. Ich merkte damals, dass ich nicht ausreichend Zeit hatte für diese Verse, aber ich habe mir auch gemerkt, ich will unbedingt zu diesen Versen zurückkehren. Und wenige Tage später kam dann die Gelegenheit, dass ich mich damit auseinandersetzen konnte mit diesen Versen. Dann wollte ich wissen, kann ich die Verheißungen in diesen Versen für mich in Anspruch nehmen? Und ein Teil meiner Überlegung war, der Herr Jesus Christus hat das seinen Jüngern gesagt, aber ich bin nicht ein der 12 Apostel, dürfte ich auch das für mich in Anspruch nehmen? Ich glaube, dass wir solche Verse doch für uns in Anspruch nehmen können. Ich will nicht sagen, dass alle Verheißungen an Israel gleichermaßen der Gemeinde gelten, aber die für die Individuen in Israel, für das Volk Gottes. Ich glaube, wir können damit rechnen, dass wenn Gott seinen Kindern zu alten Zeiten treu war, können wir damit rechnen, dass er uns auch treu sein wird. Nehmt ruhig die Verheißungen Gottes für euch in Anspruch. Natürlich unter Gebet, dass der Herr uns korrigiert oder ja dich korrigiert, wenn du das nicht tun sollst. Aber lass mich euch 2 Verse geben, die mir Anlass geben, zu meinen, dass wir sie doch für uns in Anspruch nehmen können. Und ich möchte zurückgreifen auf Römer 15, Vers 4. Und ich zitiere diesen Vers, aber wenn ihr den nachschlagen wollt, könnt ihr den ruhig nachschlagen. Römer 15, Vers 4 lautet, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Die Worte, zum Beispiel die Psalmworte oder Worte aus den Büchern Mose und aus den Propheten, alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben. Und Paulus sagt das in Römer 15. Und wozu? Damit wir durch das Ausharren, das erinnert an Jakobus 5, wo es heißt, ihr habt von dem Ausharren Hiobs gehört. Da sehen wir auch wieder ein Beispiel, ein Vorbild. Hiob war ein Vorbild des Ausharrens. Damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften. Die Schriften bringen uns das Ausharren bei und trösten uns zugleich. Und wenn sie das tun, schöpfen wir oder fassen wir Hoffnung. Gott möchte, dass wir Hoffnung haben, wenn wir die Schriften aus dem Alten Testament berücksichtigen. Und jetzt, aus unserer Perspektive, die wir fast 2000 Jahre später sind, als die Zeit, wo diese verfasst wurden, können wir ebenso zurückgreifen auf das Wort Gottes und sagen, alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung. Hey, das reimt sich mit 2. Timotheus 3, den Versen 16 bis 18. zusammen oder überein. Stimmt mit den Versen überein. Da heißt es, alle Schrift ist von Gott gegeben und ist nützlich. Und hier, es ist zuvor geschrieben zu unserer Belehrung. Paulus sagt in Timotheus, oder manche sagen Timotheus, ist nützlich zur Belehrung. Das ist, damit wir Hoffnung haben, Ermutigung, was heißt es? Ermunterung sogar. Aber dann ein weiterer Kreuzverweis. 1. Korinther 10, Vers 11 lautet, alle diese Dinge aber, es ist ähnlich wie der Anfang des anderen Verses. 1. Korinther 10, Vers 11. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung, in diesem Fall zur Warnung, für uns aufgeschrieben, auf das oder auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Okay, ob sie zur Belehrung, Ermunterung oder in diesem Fall zur Warnung geschrieben wurde, das Alte Testament und die gesamte Bibel ist auch für uns geschrieben. Wenn die Beispiele aus dem Alten Testament den Lesern des Neuen Testaments zu ihrer Belehrung geschrieben wurden, warum denn nicht auch die Worte des Herrn an seine Jünger, auch an uns? Es liegt hier ein Prinzip vor, dass Kinder Gottes unter ähnlichen Umständen wie Menschen der Vergangenheit ähnliche Vorteile daraus entnehmen können. Ob, wie gesagt, zur Ermunterung oder zur Ermahnung. Also, ihr seid berechtigt, die Verheißungen Gottes für euch in Anspruch zu nehmen. Zumindest mehr, als wir es vielleicht erahnt hätten. Ich will, dass wir uns auf die Verse 22 bis 24 konzentrieren. Und das wird auch keine Auslegung sein, aber wenn ihr unbedingt eine haben wollt, kann ich euch etwas von MacArthur vorschlagen. Und er sagt, Vers 21 ist geschichtlich eine Erinnerung, oder es geht ja ums Erinnern. Siehe den Feigenbaum. Achtet auf die Dinge, die in der Vergangenheit sind, die Gebetserhörungen waren oder die Werke Gottes waren. Dann Verse 22 und 23 ist die Sichtweise theologisch. Es geht ja um Vertrauen oder Glauben. Habt Glauben an Gott und zweifelt nicht. Dann Vers 24 ist praktisch. Es geht ja nicht nur um Beten, sondern Beten und Bitten. Manchmal denken Leute, Beten ist mit Gott reden, aber sie schließen das Bitten aus. Denken nicht, dass sie berechtigt sind, Gott um Dinge zu bitten. Aber es ist sehr praktisch. Betet und bittet, heißt es in Vers 24. Und dann Vers 25 ist die Sichtweise moralisch. Vergeben, damit der Vater euch vergebe. Geschichtlich, theologisch, praktisch und moralisch. Nun, ich weiß, dass die Bibel sagt, dass wir uns selbst nicht predigen. In 2. Korinther 4. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus, den Herrn. Aber, das ist Vers 5. In Vers 2 aber heißt es, wir empfehlen uns. Paulus sagt, wir wollen für euch Beispiele, Vorbilder sein. Nun, bitte versteht mich richtig, liebe Geschwister. Ich will nicht sagen, dass ich die Weisheit mit Löffeln gegessen hätte. Und andererseits, denke ich, können wir voneinander lernen und aus unseren Erfahrungen einander ermutigen. Und deshalb möchte ich euch auch Erfahrungen mitteilen, die ich in jüngster Zeit gemacht habe, wovon ich hoffe, dass sie euch eine Ermutigung sein werden. Um was ging es bei mir? Es ging richtig um einen Ringkampf. Und als ich in der 8. Klasse war, habe ich einmal Sport getrieben. Also ein paar Monate lang war ich in der Ringermannschaft. Ich war sehr schlecht. Habe, glaube ich, einmal Gleichstand gehabt und einmal gewonnen mit einem Punkt. Der Arme. Und die anderen viele Male wurde ich immer mit den Schultern zur Matte. Ich glaube, man hat für die Mannschaft 6 Punkte dafür bekommen. Ich habe haushoch verloren. Aber ich habe gerungen, habe mein Bestes getan. Ich war nicht gut darin. Aber ich hoffe, ich kann vielleicht ein etwas besserer Ringer sein im Kampf für den Herrn. Ich musste mich ehrlich fragen, jüngst, als es ein Gebetsanliegen gegeben hat und auch in letzter Zeit immer wieder, ob ich zum Kampf im Gebet bereit war. Will ich nur so tun, als würde ich beten? Oder will ich wirklich ein Kämpfer sein? Einer, der ringt im Gebet. Paulus empfiehlt einen und sagt, dass er für euch in seinen Gebeten ringt. Legte ich dem Gebetskampf um seine, also um die Rettung einer Person, nur ein Lippenbekenntnis ab, damit ich mein Gewissen beruhige? Oder wurde ich im Glaubensgebet auf die Rettung seiner Seele würdig Anspruch erheben? Herr, du erlaubst mir darauf, Anspruch zu nehmen und zu erheben. Sollte ich denn einfach den Kampf aufgeben und sagen, zu schade? Sollte dieser Mensch einfach eine Statistik sein, ein Beispiel für jemand, der zu lange gewartet hat, um Christus zu vertrauen? Darum ging es. Und ich denke, wir stehen immer wieder und immer wieder so dieser Frage gegenüber. Deshalb möchte ich, dass wir nicht matt werden und aufgeben. Und wenn es in der Vergangenheit eventuell Niederlagen gegeben hat, wollen wir aber das Beten nicht aufgeben. Das ist die große Gefahr. Ich ringe, aber nicht ich alleine. Auch manche von euch haben gerungen und ohne es zu wissen, zu der Zeit rang auch meine Mutter. Und meine Mutter ist eine Beterin, auch mein Vater ist ein Beter, aber sie hatte gerade ein Hörgerät verloren. Habe ich euch das schon erzählt? Vielleicht? Okay, sie hatte ein Hörgerät verloren und sie betete darum, dass der Herr ihr hilft, das verloren gegangene Hörgerät zu finden. Und ihr wisst ja, die sind nicht besonders groß. Und siehe da, sie hat es auch gefunden. Und sie sagte, Herr, ich bin dankbar, dass du das Gebet um das Hörgerät erhört hast, aber ich möchte nicht, dass du nur Gebete um verlorene Hörgeräte erhörst. Ich möchte, dass du Gebete über verlorene Seelen erhörst. Warum erhörst du diese Gebete nicht? Nun, sie hat das mir nicht aufgeschrieben, aber ich erinnere mich an ein Telefongespräch und etwa so ging es dann auch. Ihr hier und sie rangen gemeinsam im Gebet und waren uns dessen nicht einmal bewusst. Um was wurde gerungen? An einem Samstag legte ich alles aufs Eis, um über Markus 11 zu ringen. Ich wusste, dass ich um mehr rang als nur um das Verständnis dieses Abschnitts. Was stand auf dem Spiel? Was stand auf der Kippe, könnte man vielleicht sagen. Ich kämpfte um eine ewige Seele. Das ist klar und das ist sehr wertvoll. Aber im gewissen Sinne rang ich um mein zukünftiges Vertrauen ins Gebet. Wisst ihr, wenn wir beten, aber wir beten halbherzig, tun wir Schaden an unserem Gebetsleben. Und das nächste Mal, wenn wir etwas erbeten wollen, werden wir schlecht oder schwer Mut fassen können. Heute Abend haben wir dieses Lied gesungen. Darauf werde ich bald Bezug nehmen. Aber das ist, worum ich gebetet habe. Ja, um eine Seele, ja, aber auch um mein eigenes Gebetsleben. Und mit wem habe ich gerungen? Epheser 6, Vers 12 sagt uns, dass wir nicht mit Fleisch und Blut ringen, sondern mit ungesehenen Mächten. Und ja, sie sind ungesehen, aber sie sind real. Sie sind echt. Und sie wollen verhindern, dass wir ein effektives Gebetsleben führen. Und vielleicht ist es nur unsere Undisziplin, aber fang einfach an zu beten und seht, wie schnell ihr auf andere Ideen kommt. Auf einmal kannst du eine ganz lange To-Do-Liste schreiben. Alles fällt dir ein, woran du die letzten Stunden und Tage nicht gedacht hast. Und auf einmal denkst du, oh, ich muss aufstehen und das erledigen und muss aufstehen und das erledigen. Manchmal habe ich einfach einen Stift und ein Stück Papier und wenn diese Dinge mir einfallen, schreibe ich sie auf und dann brauche ich mir keine Gedanken zu machen, dass ich sie vergessen würde. Aber man kann ja wirklich sagen, ich rang auch mit Gott. Und das haben wir gerade gesungen. In 1. Mose 32, Vers 28, Jakob rang, er war in großer Gefahr, sollte demnächst seinem Bruder begegnen, Esau, der ihm feindlich gesät war, und er rang mit dem Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn ist eine Erscheinung Gottes in der zweiten Person, Jesu, würden wir sagen, bevor er Fleisch geworden ist. Der Engel des Herrn. Und mein Anliegen war, wie konnte ich schließlich im Glauben für eine weitere Seele beten, wenn ich mich für diese Seele eingesetzt hatte und der Herr, zumindest, was sagt man, gefühlsmäßig, mich im Stich gelassen hätte. Manchmal beten wir für etwas und wir denken, Herr, ich habe doch gebetet und du hast nicht gehört oder nicht erhört. Es war mir schon wichtig, dass der Herr mich nicht im Stich lasse und ich nicht mangelhaft bete. Ich weiß, ich teile euch wirklich innigliche Gedanken mit. Ich lasse mich ein bisschen verletzlich werden lassen. Ich werde euch nicht den Wortlaut mitteilen. Ich habe in der Zeit meine Gedanken schon aufgeschrieben. Hab gedacht, eines Tages könnten sie vielleicht ein Segen sein für, was sagt man, für, heißt es die Nachwelt, aber für Leute später. Aber jetzt könnte ich die nicht mitteilen. Aber so wie die Worte Jakobs, der mit dem Engel des Herrn rang, sich gefährlich an den Rand der Unverschämtheit bewegten, so wagten auch meine Worte an jenem Tag keinen Rückzieher. Das heißt, ich lasse dich nicht los. Und du sagst mir, lass mich los. Und ich sage, nein. Und das erfreut dein Herz. Und ich weiß, ich habe einige Gespräche mit Menschen gehabt, die dieses Lied nicht verstanden haben. Aber Gott möchte uns manchmal prüfen, ob wir es wirklich mit ihm ernst meinen. Denkt an dieses Gleichnis von der Frau, die nicht aufhört, den ungerechten Richter zu bitten um Gerechtigkeit. Und er sagt ihr quasi, lass mich doch in Ruhe. Und sie tut es nicht. Und wegen ihrer Unverschämtheit willigt er ein. Und der Herr sagt, wie viel mehr wird nicht euer Vater, der im Himmel ist, euch Gutes oder den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Also lasst euch nicht abwimmeln. Gott möchte manchmal nur prüfen, ob ihr es mit ihm ernst meint. Nun, ich weiß in 2. Korinther 12, nachdem der Apostel Paulus diese Vision, diese Erscheinung Gottes gesehen hat, lief er Gefahr, überheblich zu sein, und Gott gab ihm einen Stachel für sein Fleisch, um ihn zu demütigen. Und er bat den Herrn dreimal dafür, darum. Und der Herr sagte, meine Gnade genügt dir. Hat er also nicht eingewilligt. Er hat nicht gesagt, okay, das nehme ich dir, sondern du schaffst es schon mit meiner Hilfe. Und so wie Jakob damals, so war es auch früher mit Abraham. Abraham spürte, dass er immer näher an den Rand eines gefährlichen Abgrunds kam. 1. Mose 18. In den Versen 23 bis 32. Und er tastete sich dem Anspruch auf die Verheißung Gottes immer näher dran oder heran. Und wir müssen vorsichtig sein, aber wir wagen, nun, so will ich wagen, Herr, auf dein Gebot, heißt es in dem Lied. Und wir geben oft zu früh auf. Gott möchte, dass wir peu à peu unserem Ziel näher kommen. Nun, bei Abraham war es so, Abraham hörte auf, mit Gott darüber zu feilschen oder zu handeln. Ich denke, er wusste, es genügt jetzt. Es gibt nicht die Gerechten, die ich erhofft habe. Ich muss aufhören. Und vielleicht gibt es auch einen Punkt, wo wir keinen Frieden mehr haben. Aber lasst uns nicht zu früh aufgeben. Und ich möchte euch einen Kampfplan vorschlagen, bekennen und um Gnade bitten. Ich ging die Sache von verschiedenen Seiten heran. Ich bekannte meine eigene Unwürdigkeit, was ich, da ich mir meiner Verderbtheit bis zu einem gewissen Grad bewusst bin, nur zu gern tat. Ich hoffe, ihr pflegt es, Gott eure Sünden zu bekennen. Und wenn es darum geht, ob du wirklich würdig bist, würdest du der Erste sein, der sagt, nein, würdig bin ich nicht. Also gab ich meine Unwürde zu. Ich flehte den Herrn an, meine Unwürdigkeit und meine unvollkommene Treue nicht als Grund zu benutzen, diesen Mann nicht zu retten. Oh Herr, bitte, lass diesen nicht verloren gehen, nur weil ich nicht vollkommen bin in der Treue. Das wäre wirklich schade. Was heißt es? Exempel statuieren. Bitte statuiere kein Exempel aus mir, woran er in seiner Seele Schaden nehmen würde. Ich bekannte also meine eigene Unwürdigkeit. Dann bekannte ich Gott die Unwürdigkeit desjenigen, für den ich mich einsetzte. Das war allzu deutlich. Meine Sorge war sogar, dass er sich selbst als unwürdig fürs ewige Leben erachtet haben könnte. Wisst ihr, es heißt in Apostelgeschichte 13, Vers 46, da ihr euch für unwürdig erachtet habt, kehren wir uns zu den Heiden. Es gibt einen Punkt, wo ein Mensch nicht mehr, wo Gott nicht mehr bereit ist, ihm das Heilsangebot entgegenzustrecken und sagt, nein, okay, dann gehen wir eben zu anderen hin. Ich hatte das Gefühl, dass ich, ein erlöster Sünder, mich zwischen den Zorn des Herrn und einen anderen Sünder, der ihn verdient hatte, also den Zorn verdient hatte, stellen musste. Es heißt in Hesekiel 22, Vers 30, und ich suchte einen Mann, der in die Bresche trat. Kennt ihr die Stelle? Ja. Wenn der Herr einen Mann suchte, der die Hecke bilden und in der Lücke vor ihm für den Menschen stehen sollte, damit er ihn nicht verderbe. Und ich nehme direkt Bezug auf diesen Vers, Hesekiel 22, 30. Dann sollte er durch seine Gnade einen in mir finden. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir in die Bresche, in die Lücke treten und dass wir die Hecke ausfüllen. Es gibt sozusagen eine Lücke in der Hecke. Wir haben eine Hecke und die ist nicht immer ganz dicht, okay, so wie der Besitzer auch. Aber da können wir zum Beispiel Gerüstteile durch die Hecke hindurch reichen. So lichte ist die Hecke stellenweise. Manchmal ist es wichtig, dass jemand sich da platziert und sagt nein. Und das hört sich frech an, aber Gott in seiner Gerechtigkeit müsste die Welt richten. In seiner Liebe will er sie retten. Und wir können vielleicht seine Liebe vertreten. Wir treten in die Lücke und tun unser Bestes durch Gebet, seinen Zorn zumindest hinzuhalten. Wenn der Herr ihn töten wollte, möchte man wie Zippora, kennt ihr Zippora, das war die Frau von Mose, okay? Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, die ich nicht im Detail beschreiben werde, aber Zippora tat alles, was sie konnte, um einen Aufschub der Hinrichtung zu erreichen. Also sie wollte, der Engel des Herrn trachtete nach dem Leben entweder des Knaben oder ihres Mannes. Und Zippora hat ihr Möglichstes gemacht, damit dies nicht geschah. Und wir sollten auch so entschieden auf Maßnahmen ergreifen, damit der Zorn Gottes zumindest hingehalten wird. Ich bekannte nicht nur meine eigene Unwürdigkeit und die dessen, für den ich gebetet habe. Ich bekannte auch, dass Gottes Wege nicht zu ergründen sind. Römer 11, Vers 33. Wie können wir unsere Verantwortung für die Seelen zu beten mit den Worten in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt vereinbaren? Also wenn sie vor Grundlegung der Welt schon in ihm auserwählt sind, wozu beten, könnte man denken. Aber wisst ihr, das wäre ein Fehlschluss. Ich kam zu dem Schluss, dass mein Ringen im Gebet für ihn durchaus ein Hinweis darauf sein könnte, dass er tatsächlich auserwählt ist. Wisst ihr, es gibt so viele Milliarden von Menschen. Und obwohl es heißt, dass wir Gebet und Danksagung machen sollen für alle Menschen, bringen wir es nicht fertig, für alle zu beten. Und denk an die Hunderte oder gar Tausende, die du in deinem Leben vielleicht kennst oder gekannt hast. Und für wie viele betest du dann namentlich? Wahrscheinlich für eine kleine Minderheit dieser. Aber vielleicht gibt es einige, für die du gezielt betest. Warum tust du das? Weil du sie mehr liebst als andere vielleicht? Aber nicht immer. Warum ausgerechnet diese Menschen kommen dir in die Gedanken? Könnte es nicht ein Wink Gottes sein, ich möchte diejenige erretten? Und die Tatsache, dass du für sie in Gebetsanliegen trägst, könnte ein Hinweis sein, Gott möchte, dass sie errettet werden. Aber er verlangt auch, dass wir unser Teil dazu beitragen, im Gebet. Auf jeden Fall wusste ich, auch wenn ich diese großen theologischen Fragen nicht zufriedenstellend beantworten kann, liegt bei mir eine Verantwortung. Ich trage die Verantwortung und meine Aufgabe ist es, um Gnade zu beten und in meinem Herzen nicht zu zweifeln. Vers 23. Und nicht zweifelt. Nun, es gab dann eine Wende im Kampf. Nach einiger Zeit kamen wir die Worte aus Psalm 25, 3 in den Sinn. Keiner, der auf dich wartet, soll sich schämen. Dieser Bibeltext zusammen mit den beruhigenden Worten eines Liedes von Gustav Knack aus dem 19. Jahrhundert beflügelten meine Gebete und auch meine Gemüter. Keiner wird zuschanden, welcher Gottes harrt. Sollte ich sein der Erste, der zuschanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Nun, wir kennen diese Worte und wissen vielleicht nicht den Hintergrund. Den möchte ich euch auch mitteilen. Knack, Gustav Knack, geboren 1806, studierte 1826 bis 1829 Theologie an der Friedrich-Wilhelms-Universität der preußischen Hauptstadt Berlin. Unter anderem bei Friedrich Schleiermacher. Schon gehört? Okay. Vater, könnten wir sagen, des modernen Liberalismus, theologischen Liberalismus. Und August Neander, der war eher ein Kirchenhistoriker. Ich habe nicht gefunden, dass er ein Ungläubiger war. Es war interessant, dass bei Wikipedia Schleiermacher im Gegensatz steht zu Gläubigen. Das würden vielleicht die Theologen heutzutage nicht zustimmen. Aber 1833 absolvierte er das zweite theologische Examen in Berlin. Ihn merkt Distanzierung von Einflüssen des Idealismus und von Schleiermachers Theologie. Er distanzierte sich von der liberalen Theologie, wurde Knack 1834 durch die Vermittlung des Erweckungspredigers Hans Ernst von Kottwitz zum Pfarrer im hinterpommerschen Wusterwitz berufen. Hier gelang ihm eine lebendige und den Glauben fördernde Arbeit. Er distanzierte sich von dem Unglauben in der theologischen Hochschule und es gelang ihm eine Arbeit, um den Glauben zu fördern. Und von hier aus wurde er auch Initiator von Missionsfesten zur Förderung des Missionsgedankens in der inneren Mission und äußeren Mission. Also Evangelisation innerhalb Deutschland und außerhalb des Landes. Im Jahr 1850 erfolgte die Berufung Gustav Knacks an die Bethlehemskirche für die böhmisch-lutherische Gemeinde in Berlin in der Nachfolge von Johann Evangeliste Gossner. In Berlin übernahm er die Leitung zahlreicher kirchlicher Missionsvereine und arbeitete in der Berlinerischen Missionsgesellschaft, dem heutigen Berliner Missionswerk, mit. Sein pietistisch ausgerichtetes Christentum fand in Berlin teilweise starken Widerstand. Und bitte nehmt das zu Herzen. Er kämpft an allen Seiten. Er musste sich von seiner theologischen Ausbildung distanzieren. Jetzt spürt er starken Widerstand, besonders bei den aufgeklärten Theologen. Auch wenn er gegen sektiererische Tendenzen in der Erweckungsbewegung streng am lutherischen Bekenntnis festhielt. Innerhalb des Pietismus gab es sektiererische Tendenzen und er widerstrebte sich diesen und hielt sich zu den lutherischen Bekenntnissen. Knack, der von einem Zeitgenossen als edle, feine Erscheinung nur etwas reichlich salbungsvoll, vielleicht ein bisschen pfingstlerisch oder begeistert war, beschrieben wurde, bekannte sich noch 1868 öffentlich zum, und ich zitiere, geozentrischen Weltbild der Bibel. Als würde die Bibel sagen, dass die Erde das Zentrum des Universums ist. Aber er hielt dazu, woran er weithin als Sonnenschieber verspottet wurde. Okay, und jetzt noch drei Zeilen zu ihm. Als Kirchenliederdichter fand Gustav Knack jedoch in weiten Kreisen Akzeptanz. Als Prediger vielleicht weniger, aber als Liederdichter schon. Bekannt wurde seine Liedsammlung Zions Harfe 1843 und sein viel gesungenes Sterbelied Lasst mich gehen, lasst mich gehen, das um 1854 von Karl Voigtländer vertont wurde. Nun, das ist der Autor dieses Liedes, keiner wird zu Schanden. Er lernte die liberale Theologie und dann schrieb er, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes harrt. Sollt ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Eher fällt der Himmel als mich, täuscht ein Wort. Du hast zugesagt, wer da bittet, nimmt. Wer da sucht, soll finden, was ihm Gott bestimmt. Wer im festen Glauben mutig klopft an, dem wird ohne Zweifel endlich aufgetan. In Anlehnung auf Matthäus 7,7. Okay, und schließlich dann die Gebärde des Siegers. In diesem Markus 11, Vers 23 heißt es, wahrlich, mit dem wahrlich Gottes Zusicherung und den Worten dieses Liedes, die mich ermutigten, war ich in der Lage, für die Rettung zu danken, die sicherlich folgen würde. Ich sagte dem Herrn, dass wenn es geschähe und ich nicht überrascht wäre, es nicht an mangelnder Dankbarkeit liegen würde. Und tatsächlich, als es geschehen war, war ich nicht überrascht, außer dass zwei anstatt nur einer gerettet wurde. Ich weiß, dass es ein schweres Thema ist. Gott möchte aber, dass wir im Gebet siegen. Und die wahren Sieger sind also nicht nur wir, sondern Gott auch und die, für die wir gebetet haben. Der einzige Verlierer ist der Teufel und sind solche, die seinen Zweifeln nachfolgen. Denn er sagte, soll Gott gesagt haben? 1. Mose 3, Vers 1. Von Abraham lesen wir, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Er wurde stark durch den Glauben. Werdender Glaube, wachsender Glaube gibt Gott die Ehre. Lasst uns danach streben, seine Verheißungen vermehrt in Anspruch zu nehmen. Und wenn wir heute Abend ins Gebet gehen, lasst uns ruhig Gott an seine Verheißungen erinnern und respektvoll, aber sagen, Gott, du hast gesagt. Und lasst uns bitte nicht zu Schanden werden. Mose hat das gemacht. Er sagte, Gott, wenn du dein Volk ausrottest, was werden die Heiden sagen? Gott, wenn du nicht unsere Gebete erhörst, wie können wir unser Kopf erheben, unser Haupt erheben? Wir müssten uns schämen. Das wollen wir nicht. Bitte, hilf. Natürlich berücksichtigen wir auch die Tatsache, dass Gottes Wille höher ist, seine Gedanken höher sind als unsere. Aber lasst uns nicht früher aufgeben, als dass er uns den Frieden dazu gegeben hat.